herzlich willkommen zum Grundlos Gute Laune Spezial über unser Grundgesetz. Folge 2. Tobias Mann und Philipp Simon lesen gemeinsam mit und für euch einen oder mehrere Artikel und reden drüber. Ob sich so unser aller Verfassung verbessert? Mal schauen. Und hier sind sie, die Guardians of the Grundgesetz, Tobias Mann und Philipp Simon.
Da sind wir wieder.
Ja.
Frisch eingeflogen. Guardians of the... Was? Grundgesetz?
Guardians of the Grundgesetz.
Ist und das angelegt an Guardians of the...
Galaxy.
Richtig.
Guardians of the Galaxy.
Das war dieses Ding, wo es diesen sprechenden Baum gab.
Ja, genau. Den Groot.
Groot.
Der immer
Wie
nur
heißt
gesagt,
der?
Groot. Der immer nur gesagt hat, I am Groot.
Ja.
Ja, das ist genau. Das sind Guardians of the Galaxy. Und ich dachte mir, Guardians of the Grundgesetz ist ganz schön, weil die Avengers...
Yeah.
Die könnten sich möglicherweise ja auch auf dieses Grundgesetz einigen, wenn sich Iron Man und Captain America einig wären. Weil es gab einen Film von den Avengers, also da kamen die Avengers vor und da gab es da Diskussionen. Wie rechtstreu müssen Superhelden sein? Heiligt der Zweck die Mittel? Da siehst du mal, wie in Popkultur wirklich so juristisch-philosophische Fragen durchdekliniert und diskutiert werden.
Ja.
Ich schaue in ein leeres Gesicht.
Ja, ich bin ausgestiegen, aber ich höre dir trotzdem gerne zu. Ich finde es schön, dass du dich so gut mit so Filmen auskennst.
Ich bin Fan, ja. Was soll ich sagen? Ja, also neben
Grundgesetz hast du aber noch nie gelesen, wenn ich mich richtig an der ersten Folge dran erinnere.
Ja, doch, ich habe ja schon gesagt, ich habe es ab und zu mal überflogen, mal reingeguckt mit dir.
Aber doch eher ganz Guardians of the Angels.
The Galaxy. Guardians of the Angels ist dieser Schundroman, den du letztens wieder gelesen hast mit diesem Oberkörper. Körperfreien Mann.
Nee, das waren die Hells Angels, die stehen bei mir immer vor der Tür und wollen Geld.
So. Ich verstehe, ja. Ja. Und wir in unregelmäßigen Abständen, also unregelmäßig, nicht jede Woche, aber immer mal wieder bringen wir so eine Folge, wo wir beide uns ganz konkret das Grundgesetz vornehmen und Artikel für Artikel durchgehen und drüber sprechen. Was sagt das uns? Was hat das mit uns zu tun? Da machen wir heute weiter, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben.
Genau, das ist jetzt nämlich die zweite Sonderfolge und wir haben beim letzten Mal aufgehört bei Artikel 3. Wir haben die ersten drei Artikel des Grundgesetzes der Grundrechte geschafft und haben da festgestellt, die Demokratie hat da schon ganz viel, sagen wir mal, Klärungsbedarf.
Mhm.
Und wir machen heute weiter bei Artikel 4. Das ist der Artikel.
Ganz überraschend machen wir jetzt bei Artikel 4 weiter, nachdem wir mit 3 aufhören.
Und ohne hinzugucken, welcher Artikel ist es?
Das ist die Glaubens- und Gewissensfreiheit.
Ja, du hast hingeguckt. Ich habe das doch genau gesehen.
Nein, habe ich nicht. Ich habe das auswendig drauf.
Nicht mal die Grundrechte hat er drauf. Naja, egal. Also, Artikel 4. Glaubens- und Gewissensfreiheit. Absatz 1. Die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit des religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses sind unverletzlich. Absatz 2. Die ungestörte Religionsausübung wird gewährleistet. Absatz 3. Niemand darf gegen sein Gewissen zum Kriegsdienst mit der Waffe gezwungen werden. Das Nähere regelt ein Bundesgesetz. Und du merkst, jetzt der letzte Satz ist schon das, was ich in der ersten Folge mal angesprochen habe. Damals habe ich gesagt, wie konkret ist das Grundgesetz? Und da habe ich schon darauf hingewiesen, uns wird öfter dieser Satz begegnen, das Nähere regelt ein Bundesgesetz, das ist der juristische Ausweg. Und klar, bei Absatz 3 sind wir natürlich auch schon in einer ganz aktuellen Diskussion, denn da geht es um die Wehrpflicht.
Also auf dem Grundgesetz klebt auch so ein Bapper, kann Spuren von Bundesgesetzen enthalten.
Ja, absolut.
Ja. Aber dieser Absatz 3 von Artikel 4, der ist natürlich die Basis auch der Möglichkeit, den Dienst an der Waffe zu verweigern und einen Ersatzdienst zu leisten.
Und das hat man damals natürlich, man muss auch beim Grundgesetz auch immer noch mal den historischen Kontext mitdenken. Wir reden von 48, 49. 49 ist dann verabschiedet worden, aber 48, 49 entstanden. Also dieses ganze Grundgesetz ist ja auch unter dem Eindruck der Verbrechen des Krieges entstanden, das, was im Krieg passiert ist. Es war ja auch der Versuch, einen Neuanfang mit den richtigen Werten zu schaffen. Und deswegen darf man das, wenn man diese Dinge liest, muss man das auch gerade, auch bei dem Artikel 4, wo es um die Religionsfreiheit geht, muss man das auch immer noch mal mitdenken.
Und es ist ja, wenn wir mit dem Absatz 1 mal noch mal beginnen wollen, die Besprechung, die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit des religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses sind unverletzlich. Da sind ja verschiedene Dinge, die da auch erwähnt werden. Also einmal haben wir die Freiheit des Glaubens, da geht es um Religion im weitesten Sinne, dann des Gewissens, Das ist jetzt eine sehr persönliche Geschichte. Das spielt natürlich auch rein, dass die Abgeordneten, die auch Politiker und Politiker, nur ihrem Gewissen verpflichtet sind. Das ist ja etwas, was man auch da nochmal niedergelegt sieht. Und die Freiheit des religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses. Das heißt also, hier haben wir auch eine ganz klare Trennung, beziehungsweise dann wieder eine Zusammenführung, dass egal, was die weltanschauliche Bekenntnisse angeht, als auch die religiösen. Das ist beides unverletzlich.
Wir finden da im Prinzip auch schon den säkularen Ansatz, Grundansatz unserer Gesellschaft.
Ja, was ja auch vernünftig ist. Die Trennung von Staat und Kirche, um es nochmal konkreter zu sagen. Ja.
Das gilt aber ja dann auch für Salafisten, oder nicht?
Deswegen ist das ja so ein spannender Artikel, weil er sich ja an vielen Stellen auch jetzt innerhalb dieses Artikels, aber auch mit anderen Artikeln dann beißt. Es geht ja auch oft um die Frage, wo richten sich vielleicht weltanschauliche religiöse Ansichten gegen eine freiheitlich-demokratische Grundordnung? Wann wird eine Einschränkung anderer Grundrechte propagiert? Und es ging natürlich auch ganz oft um die Frage, wann werden religiöse Gefühle verletzt? Und ist dann schon der Artikel 4, greift er dann schon? Wenn auf einmal Karikaturen erscheinen oder wenn abfällige Bemerkungen gemacht werden gegenüber bestimmten Religionen oder gegenüber bestimmten Elementen einer Religion, ist das schon eine Verletzung. Aber dann kommt der Artikel 5, Freiheit
richtig,
der Meinung.
Richtig, wollte ich gerade sagen, genau. Ja. Da wird der nächste Artikel, auf den wir dann gleich kommen, nochmal ganz wichtig.
Ich wollte nur aufmachen, dass es da Konflikte gibt zwischen den Artikeln, die es dann auch gesellschaftlich zu bearbeiten gilt.
Absolut, denn es gab ja immer wieder auch Diskussionen, wenn zum Beispiel Moscheen gebaut worden sind in Deutschland. Wir hatten ewig eine Diskussion in Köln aufgrund der Moschee. So, jetzt ist aber Absatz 2 im Prinzip klar geregelt, die ungestörte Religionsausübung wird gewährleistet.
Ja, und damit
jetzt könnte man natürlich
fragen,
haben die 48, 49 oder 49, als es dann beschlossen wurde, hatten die quasi den muslimischen Glauben als nicht unwesentlichen Anteil der deutschen Geschichte damals schon auf dem Schirm? Oder dachte man damals noch in christlich-jüdischen Dimensionen?
Ja, aber die Frage ist ja eigentlich wurscht. Also ob die, was die da damals auf dem Plan gehabt haben, ist ja eigentlich egal. Weil es ist ja sehr allgemein formuliert und insofern gibt's da ja auch gar keine Diskussion. Die ungestörte Religionsausübung wird gewährleistet. Und wenn du das Spaghetti-Monster anbetest, dann muss auch dir gewährleistet sein.
Ja gut, aber wir machen es nochmal gefühlt dann ganz konkret. Wie gehen wir dann damit um, dass Leute sagen, sie wollen den Muezzinruf nicht?
Ja, aber das ist ja im Grunde genau das, was wir eben gerade gesagt haben. Da stehen möglicherweise verschiedene Grundrechte miteinander in Konflikt und das ist eine Diskussion, die man gesellschaftlich führen muss.
Aber muss man die führen oder ist die nicht letztendlich einfach durch den Artikel 4 auch gewährleistet? Weil ich sag mal, ich als Atheist könnte jetzt auch sagen, mir geht ehrlicherweise das Gebimmel von der Kirche mehr auf den Senkel als der Muezzinruf. Oder umgekehrt, was auch immer dein Standpunkt ist. Aber ist diese Ausübung letztendlich auf allen Seiten nicht durch Artikel 4 gedeckt?
Ja, aber dann haben wir ja wieder auch dann Artikel 2, die freie Entfaltung der Persönlichkeit, die da endet, wo die Freiheit und die Entfaltung des anderen eingeschränkt wird. Also da gibt's ja schon wieder eine Verknüpfung zwischen den verschiedenen Artikeln, wo man auch dann ausdiskutieren muss, juristisch, was da jetzt vor welchem Artikel steht und wie das zu bewerten ist. Und ich vermute mal, wenn man jetzt mal den Muezzinruf nimmt, hat man gesagt, okay, es gibt diesen Ort des religiösen Bekenntnisses, an dem an und für sich ungestört die Religion ausgeübt werden darf. Aber in dem Moment, wo der Muezzin dann eben den Ruf in die Welt erschallen lässt, dann könnte sich wieder der ein oder andere in seiner Freiheit eingeschränkt fühlen. Kann das sein, dass das die Argumentationslinie ist?
Das klingt auf jeden Fall nicht völlig absurd.
Also ich bin kein Jurist, um Gottes Willen, auch ich kenne mich nicht aus, aber es ist zumindest das, wie ich vermute, dass da argumentiert wird, ja, dass du immer schauen musst, wo ist die Freiheit des Einzelnen angekratzt, wenn bestimmte Religionsausübungen dann da in Nichtgläubige reinstrahlen und inwiefern ermöglichst du den Gläubigen noch die Ausübung ihres Glaubens. Und das ist ja auch spannend, wenn du siehst, dass diese Artikel sich nicht, widersprechen ist das falsche Wort, aber ineinander greifen und wo man abwägen muss, wo es dann wirklich zu Abwägungsfragen kommt.
Aber wirkt dieser Absatz 3 im Artikel 4 nicht auch so ein bisschen, also wenn man es so liest, kommt er dann nicht auch so ein bisschen überraschend um die Ecke? Also man ist so bei Glauben, Gewissen, religiöse, weltanschauliche Bekenntnisse, ungestörte Religionsausübung und dann heißt es plötzlich, niemand darf gegen sein Gewissen zum Kriegsdienst mit der Waffe gezwungen werden.
Ja gut, ob das jetzt
so kommt so ein bisschen ja, geil aus recht. Der Kiste,
hast
oder?
Recht. Kommt
also klar, es geht immer noch um die große Überschrift Gewissen und weltanschauliches Bekenntnis und so, aber kommt schon ein bisschen wie Kai aus der Kiste.
Vielleicht war es auch einfach so eine Formatierungsgeschichte, dass man sich gesagt hat, ja. Dafür jetzt einen eigenen Artikel, das ist jetzt auch ein bisschen
ja, zu und viel. Da hätte man von Helvetica auf Times New Roman konvertieren müssen und dann hätte das nicht mehr auf die Seiten, deswegen kommt, machen wir da noch. Und zur Sicherheit schreiben wir einfach dazu, das Nähere regelt ein Bundesgesetz.
Ja, und was machst du mit den Menschen, die an Areal glauben? Das ist ja dann auch schon wieder eine
Areal, ja. Genau. Aber was mich jetzt nochmal interessieren würde, wie stehst du denn grundsätzlich zu dieser Wehrdienst- und Debatte? Also ne, unsere Generation musste noch entweder Zivildienst oder Wehrdienst machen. Jetzt ist diese Diskussion wieder aufgekommen. Bist du pro verpflichtend Wehrdienst oder Zivildienst oder kontra?
Ich werde jetzt wieder eine Antwort geben, die dir nicht gefällt.
Ja, ich befürchte
es. Also ich beantworte es aus meiner persönlichen Geschichte heraus.
Ja.
Ich bin ja überzeugter und eigentlich begeisterter Wehrdienstverweigerer.
Ich habe gerade innerlich ganz kurz gedacht, Waffennah. Jetzt fliegt hinter ihm das Rollo hoch und man guckt in so eine paramilitärische Waffensammlung. Das wäre ein echter Plottwist gewesen.
Ja, genau. Nee, ich habe ja damals hieß das bei den Johannitern, ich habe den sogenannten Behindertenfahrdienst habe ich gemacht und habe Menschen mit Behinderungen überall hingefahren, zum Arzt, zur Arbeit und habe da wirklich rein für mich persönlich eigentlich das beste Jahr gehabt an Erfahrungen, was ich in meinem Leben hatte. Weil ich rausgekommen bin aus diesem Elfenbeinturm Schule, Gymnasium, Abitur und mal wirklich verstanden habe, wie das im Leben so abgeht. Also was für Schicksale es gibt. Wir waren auch ein echt zusammengewürfelter Haufen aus allen gesellschaftlichen Bereichen und Schichten und wir sind alle zusammengekommen und hatten da miteinander zu tun, haben das gemacht. Das hat uns auch total verbunden. Und wir haben für Menschen was getan. Wir konnten direkt mit Menschen, wir konnten denen Freude bereiten, bei der Bewältigung des Alltags helfen. Also das ist eine Erfahrung, die will ich nicht missen. Und insofern fällt es mir schwer, das da so vom Tisch zu wischen. Also ich bin großer Verfechter auch vom freiwilligen sozialen Jahr, egal wie sich diese Entscheidung da jetzt mit dem Wehrdienst in der Realität darstellt. Ich finde zumindest mal diesen Impuls, dass man in einem bestimmten Zeitraum des Lebens einen Dienst für die Gemeinschaft erfüllt, das ist nicht nur etwas, was du dann für die Gemeinschaft tust, sondern auch am Ende für dich selbst.
Ja, da gehe ich mit. Also ich habe Zivildienst damals beim Kinderschutzbund in einer integrativen Kindertagesstätte gemacht. War eine großartige Zeit, möchte das auch nicht missen. Nur wir touren gerade natürlich so ein bisschen um den entscheidenden Teil herum, weil wir haben uns für den Zivildienst entschieden.
Ja.
Freiwilliges, Soziales, ja, alles Themen, wo ich sage, ja, sofort. Da gibt's aber ja noch die andere Hälfte und die andere Hälfte bedeutet Wehrdienst.
Ja, aber
bedeutet Ausbildung an der Waffe, bedeutet übrigens, um das Missverständnis auch einmal aufzuklären, viele Leute argumentieren auch Prominente gerne in irgendwelchen tränenreichen Videos, dass ihre Kinder jetzt an die Front geschickt werden. Nee,
also
wer seinen Wehrdienst da ableistet, der wird nicht einfach so an die Front geschickt, sondern das ist schon noch ein anderer Prozess.
Das ist das, was auch die AfD so suggeriert.
Richtig.
Hat.
Ja, nicht das nur die AfD, sondern auch andere Leute. Aber jetzt sind wir so ein bisschen drumherum geturmt. Also was ist denn mit diesem unangenehmeren Bereich, dem Bereich des Wehrdienstes? Also
ja, aber
die
das
Ausbildung
ich ja ganz ehrlich,
an der Waffe.
Was sollen wir beiden alten Säcke, also da müssten wir uns mal jemanden reinholen, den es wirklich betrifft. Was sollen denn wir beide jetzt darüber entscheiden, ja, das müssen die jungen Leute mal machen. Das finde ich so schwierig an dieser Debatte, dass viel zu wenig gehört wird, diese Generation gehört wird, die es tatsächlich betrifft. Also es gibt ja gute Gründe auch dafür, dass man wieder einen Wehrdienst einführt. Die werden auch immer wieder ins Feld geführt. Aber man muss, glaube ich, wirklich mit den Leuten sprechen, weil es lacht sich so leicht. Ja,
absolut.
Also auch dieses Argument, es hat uns nicht geschadet, ist ja auch natürlich, das haben wir jetzt ja beide so ein bisschen vermittelt, hat uns nicht geschadet.
Wir haben es anders formuliert, wir haben gesagt, das war eine große Bereicherung.
Genau.
Wir waren aber auch im Zivildienst unterwegs. Ja, aber wir sind ja trotzdem hier in einem Spannungsfeld. Wir sind zum einen in dem Spannungsfeld, Grundgesetz.
Ja.
Die Rechte des Einzelnen, all diese Sachen, niemand darf gegen sein Gewissen zum Kriegsdienst mit der Waffe gezwungen werden, steht ganz klar in Artikel 4 Grundgesetz. Jetzt haben wir aber eine veränderte globale Situation.
Ja.
Und der Druck auch auf Europa wächst. Auch der militärische Druck. Wie geht man dann noch mit einer Freiwilligkeit um? Muss man ja als Staat und als Gesellschaft, muss man da ja eine Antwort drauf
geben. Ja, aber diese Freiwilligkeit ist ja nicht aufgehoben. Also selbst nee, wenn es einen Wehrdienst geben wird.
Wie geht man damit um, wenn niemand mehr diesen Dienst machen will?
Ja, aber das ist ja eine hypothetische Frage. Also das ist ja jetzt so ein Gedankenspiel.
Naja, also dass die Bundeswehr große Probleme hat, Personal zu finden. Also jetzt nehmen wir mal ganz kurz den Wehrdienst raus. Der hat ja nichts mit Personal und Anstellung und dem Berufsweg zu tun.
Ja.
Aber dass es grundsätzlich da ein Problem gibt, auch an Mannschaftsstärke und an Personal und all dem, das ist ja jetzt allen bekannt. Da muss man ja irgendwie als Staat und auch als Gesellschaft mit umgehen.
Gut, aber sagen wir mal so, die Bundeswehr ist ja jetzt nicht im besten Zustand. Das heißt, man hat jetzt auch nicht dafür gesorgt, dass es ein attraktiver Arbeitgeber ist, sondern ganz im Gegenteil. Es ist ja so ein bisschen, ja, weggelächelt worden. Es ist ja die Pointe, also die Punchline von Pointen ist ja oft, dass nichts mehr funktioniert. Dass nichts fährt, dass nichts fliegt, dass nichts schießt. Und dann ist natürlich klar, dass die Leute, die jetzt da, auch welche, die sich sagen, Gott, das wäre vielleicht was für mich, dass die denen die Bude einrennen.
Ja, aber der Gedanke, der da ja hintersteckt, ist, durch einen verpflichtenden Wehrdienst, wo man selber entscheiden kann, mal jetzt Zivildienst, soziales Jahr oder gehe ich zur Bundeswehr, erhofft man sich ja trotzdem mehr Zulauf am Ende des Tages zur Bundeswehr. Man erhofft, dass sich dann auch Leute da entscheiden zu sagen, ich nehme das als Berufsweg. Und ist das ein Gedanke, den wir unterstützen? Weil jetzt muss man sich mal bekennen. Und ich bekenne mich an der Stelle ehrlicherweise dazu, dass ich sage, ja, wahrscheinlich macht es Sinn und wahrscheinlich ist es nötig.
Also wenn jemand für sich selber sagt, und deswegen formuliere ich das so vorsichtig, das ist was für mich. Und ich kann ja, mir das vorstellen.
Das habe ich aber nicht ausgeschlossen.
Ja, ja.
Ich hab ja nicht gesagt, die Leute sollen zum Dienst an der Waffe gezwungen werden.
Nein, das geht
sondern
ja auch nicht.
Ich glaube ja. Aber einfach, dass die Einführung einer Wehrpflicht, beziehungsweise die Einführung eines Wehrpflicht Zivildienstes, halte ich für wichtig.
Vor allem, es ist ja auch nur ausgesetzt. Also das darf man ja auch nicht vergessen. Es ist ja nicht abgeschafft, sondern es wurde ja nur ausgesetzt. Eigentlich ist es ja so vorgesehen. Das heißt, wir befinden uns eigentlich jetzt in einer Zeit, wo jetzt nicht der Regelfall an der Tagesordnung ist. Also wir beide kommen ja aus einer Generation, wo es völlig normal war, völlig klar war, das ist irgendwann so. Da musst du dich irgendwie entscheiden und musst da was machen. Und das war jetzt in den letzten Jahren eben nicht, weil man es ausgesetzt hat, weil man dachte, man wäre über diesen Punkt hinaus, wo es notwendig ist. Jetzt zeigt sich wieder, vielleicht wir sind nicht darüber hinaus. Und insofern kann ich nur sagen, also wenn sich jemand da angesprochen fühlt und sagt, das wäre was für mich, wer bin ich da zu sagen, nee, das soll er nicht machen.
Aber du nimmst dich auch aus der Verantwortung raus.
Ja, weil ich nicht die Generation bin, die es betrifft. Deswegen finde ich es so schwierig, dass diese Diskussion auf der Ebene geführt wird.
Aber es entbindet dich doch nicht von deiner staatsbürgerlichen Pflicht, da auch Verantwortung zu übernehmen.
Inwiefern?
Und zu sagen, dich zu bekennen, zu sagen, ja, ich finde es grundsätzlich richtig, dass junge Menschen an den Wehrdienst herangeführt werden oder eben auch klar, und beide Positionen sind für mich auch völlig okay, aber man kann ja auch sagen, ich bin total dagegen, dass junge Leute überhaupt mit der Waffe in Berührung kommen. Finde ich einen absolut validen Punkt. Ich finde nur, dann steht man schon auch ein bisschen noch mit in der Verantwortung zu sagen, wie man es dann sonst machen will.
Na gut, alle Menschen, die jetzt komplett dagegen sind, auch diese gibt's ja, diese Argumentation. Das scheitert natürlich an dem Punkt, weil wir ja einfach hier in dem Artikel, den wir gerade besprochen haben, da steht's ja ganz klar drin. Niemand darf gegen sein Gewissen zum Kriegsdienst mit der Waffe gezwungen werden.
Ja.
Das heißt, solange das da drin steht, bin ich auch einem Wehr-Zivildienst gegenüber einer Verpflichtung in dieser Hinsicht wieder aufgeschlossen.
Genau. Und
weil
das,
ich sage,
das wäre
es gibt diese Wahlfreiheit. Was ich nicht habe, ist eine Hurra, es geht wieder los.
Aber das wäre genau jetzt auch mein Punkt gewesen. Ich finde, es muss diese Pflicht geben, basierend eben auf dem Artikel im Grundgesetz, dass niemand gegen sein Gewissen zum Kriegsdienst mit der Waffe gezwungen werden darf. Und diese Entscheidung eben dann auch treffen kann und sagen kann, ich sehe das für mich überhaupt nicht. aber dann eben auch in der Verpflichtung steht, in irgendeiner Form ein soziales Jahr zu leisten. Und ich finde, dass das nicht nur der Entwicklung hilft, sondern der Gesellschaft helfen würde, dem Gemeinwohl. Ich habe tolle Leute in der Zeit kennengelernt. Ich habe sehr viel, würde ich mal sagen, soziale Kompetenzen noch dazu gewonnen. Also mir hat es definitiv nicht geschadet.
Ja, da ist es wieder. Mir hat es nicht geschadet. Ja, es hat sogar, weil, wie du vorhin so schön gesagt hast, hat es sogar was gebracht. Weil am Ende habe ich da wirklich, das ist eine Zeit, auf die ich ganz, ganz positiv schaue. Ich habe erst gedacht, um Gottes Willen, wie furchtbar. Also allein die Vorstellung nach der Schule, du musst da hin und dann 8-9 Stunden dann da vor Ort sein. Aber das war so unterm Strich so lehrreich. Ja. Das hätte ich auf andere Art und Weise nicht erlangt, diese Erkenntnisse, die ich da bekommen habe. Und das klingt jetzt vielleicht wieder ein bisschen boomermäßig, aber in Zeiten wie heute, wo ja immer mehr auch, oder wo man immer öfter auch beobachten kann, dass immer alles distanzierter wird, immer alles digitaler, sich alles irgendwie zurückzieht in eigene Blasen, ist das doch toll, wenn es wieder auch einen Bereich vielleicht gibt, wo man wieder zusammenkommt, gemeinsame Erfahrungen hat und auch mal Standpunkte, andere Lebensentwürfe ganz konkret sieht und sich mit denen arrangieren muss, weil es ein gemeinsames Projekt gibt, an dem man arbeiten muss.
Ja, jetzt haben wir uns ganz viel mit diesem dritten Absatz zum Thema Kriegsdienst und Waffe aufgehalten. Ich möchte noch mal einmal ganz kurz zu den beiden oberen Absätzen zurückkehren. Da geht es ja um die Religion. Und ich habe noch eine kleine Nussknackerfrage an dich. Ab wann ist denn eine Religion?
Das Nähere regelt ein Bundesgesetz.
Nee, so leicht springst du mir jetzt nicht aus dem Kopf.
Aber jetzt mal ganz im Ernst, gibt es da eine Definition für, die erfüllt sein muss?
Ich habe keine Ahnung. Ich frage dich, du weißt ja oft was. Aber also wenn ich mich jetzt hinstelle und sage, ich gründe die Philipp-Simon-Religion und zu der gehört, dass wir jeden Tag mit einem Kochtopf und einem Kochlöffel einmal um den Block laufen und dabei schlagen, weil wir dabei unsere lieben Götter versammeln, damit die nur Gutes für alle Menschen bringen. Und ich mache das, um in meiner direkten Nachbarschaft die Freundlichkeit und die Liebe zu verbreiten.
Also wärst du eine Art Backwaren von Köln.
Richtig. So, ich hätte keine eigene Disco, aber ich würde in die Richtung arbeiten. Ab wann ist denn da eine Religion?
Boah, da bin ich echt überfragt. Gut, es gibt ja auch Sekten, ne? Die würden von sich behaupten, sie sind eine Religion. Kirchliche Strukturen oder was auch immer, und es gibt ja irgendjemanden, der entscheidet, nee, das ist keine Kirche, das ist eine Sekte. Also vermutlich wird es da wirklich irgendwas geben, was juristisches als Basis, was man vorweisen muss, um zu sagen, wir sind eine Religion. Keine Ahnung, was das ist.
Also ich würde sagen, eine Religion ist es erst dann, wenn es am Ende was zu essen und zu trinken gibt.
Ja.
So, und das als Grundsatz, da mache ich jetzt einfach mal von Artikel 5. Gebrauch.
Freiheit der Meinung, Kunst und Wissenschaft.
Zeit für eine kleine Werbebotschaft in eigener Sache. Grundlos gute Laune ist und bleibt kostenlos. Wer uns aber dennoch unterstützen möchte, kann bei Steady ein Abo abschließen und damit dabei helfen, dass dieser Podcast bis in alle Ewigkeit weiter existiert. Werde grundlos gut gelaunter Unterstützer. Klick auf www.steady.de/ggl. Wir danken euch ganz herzlich. Und jetzt geht's weiter.
So, ich lese den Artikel 5 nochmal komplett vor. Absatz 1. Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt. Diese Rechte finden ihre Schranken in den Vorschriften der allgemeinen Gesetze, den gesetzlichen Bestimmungen zum Schutze der Jugend und in dem Recht der persönlichen Ehre. Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei. Die Freiheit der Lehre entbindet nicht von der Treue zur Verfassung.
Ja, jeder darf hier raushauen, was er will.
Und unter uns.
Und Entschuldigung, und da steht, und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Das heißt, die Fakten und News, die ich über unseren Echsenstaat in meinem Telegram-Kanal beziehe, das ist völlig okay.
Ja, weil das muss man leider auch sagen, auch der Bullshit, auch der Blödsinn ist erstmal weitgehend, es gibt auch da Grenzen natürlich, über die wir gleich
sprechen.
Wollte
ich gerade sagen, jetzt wird es ja ganz spannend.
Ja.
Ist eine Lüge denn noch eine Meinung? Oder liegt es dann, und jetzt gehen wir ganz ins Semantische, wenn ich eine Lüge als Meinung formuliere, also liegt es dann an der Art zu formulieren?
Ja gut, aber das ist ja die Diskussion, die man dann führt. Ist das, was ich dann habe, eine Meinung oder ist es eine Lüge? Derjenige, der die Meinung hat, wird ja erstmal nicht von sich aus sagen, dass es eine Lüge ist, weil er hält es ja möglicherweise für die Wahrheit. Und dann ist es seine Meinung. Das heißt, das ist ein ganz schwieriger Fall. Also die Grenzen sind natürlich juristisch gesetzt. Es gibt Beleidigungen sind logischerweise nicht erlaubt. Es gibt Volksverhetzungen, diese ganzen Geschichten, die dann eben auch juristisch untersucht werden. Aber das wird ja hier in Deutschland glücklicherweise auch sehr, sehr weit ausgelegt, so schmerzhaft es manchmal auch ist.
Und war das Verbot der ehemaligen Bundesinnenministerin Nancy Faeser dann im Juli 2024, das Verbot des Kompaktmagazins, war das Einschränkung der Meinungsfreiheit?
Naja, es ist ja kassiert worden. Also insofern ist sie damit gescheitert. Die Kompaktredaktion ist ja sozusagen wieder auf Sendung. Also die können ja wieder ihr Heft vertreiben.
Die aber wiederum machen ja ganz stark Stimmung auch gegen die liberale Demokratie.
Ja. Und da hat's natürlich so ein Rechtsstaat schwer zu entscheiden. Und das ist ja auch die große Problematik, die mit dem AfD-Verbot verbunden ist. Ja, dass man halt schauen muss, in welchem Rahmen kann man rechtlich vorgehen gegen diejenigen, die an der Zersetzung der Demokratie arbeiten, die ihnen erst diese Rechte ermöglicht, dass sie das ausleben können.
Genau, oder das ist letztendlich das große Paradoxum der liberalen Demokratie, dass sie eben ganz explizit auch die Rechte derjenigen schützt, die genau diese liberale Demokratie zerstören wollen.
Und da wird's natürlich haarig. Da geht's auch hoch her. Und es wurde ja immer dann auch gesagt, dass was Nancy Faeser gemacht hat, das war offenkundig jetzt und im Nachhinein ein Fehler, weil das von Gerichten einkassiert wurde. Aber alle, die das auch damals kritisiert haben, müssen halt heute sagen, der Rechtsstaat funktioniert. Also es wird dann auch Recht gesprochen. Die haben dann da Recht bekommen, so weh das vielleicht tut und so falsch man das vielleicht auch findet. Aber es kann ja jetzt keiner sagen, dass hier Unrecht durchgesetzt worden ist.
Jetzt könnte man aber trotzdem, ich mache jetzt nochmal so ein bisschen Zünglein an der Waage.
Wie heißt das immer, der Diabolus,
der Advocati.
Advocatus Diaboli.
Genau, ich bin der Eierlikör. Ich bin jetzt mal des Teufels Anwalt und sage, ja, aber warte mal. Das Grundgesetz ist ja aufgesetzt worden in einer ganz anderen Zeit. Da ging es ja darum, eigentlich die Verbrechen der Nationalsozialisten für zukünftige Generationen zu verhindern und dafür zu sorgen, dass das nicht nochmal passieren kann. Glaubst du, dass damals irgendjemand mal daran gedacht hat, dass es auch nochmal umgekehrt passieren könnte? Dass also genau Leute, Rechtsextremisten oder Extremisten versuchen könnten, genau diese Schwäche des Grundgesetzes auszunutzen, um eben eine Rückabwicklung des Grundgesetzes voranzutreiben?
Das glaube ich aber sicher, dass die das auf dem Plan gehabt haben.
Das haben die ja damals schon auf dem Plan gehabt.
Das ist doch der Kern dessen, dass sie das verhindern wollten, dass
sowas
nochmal passiert.
Der eine Weg ja, aber der Weg zurück auch.
Welcher Weg zurück meinst du jetzt?
Das habe ich nicht verstanden. Das eine ist ja, dass sie damals eben durch die Freiheit der Meinung, Kunst und Wissenschaft eben verhindern wollten, dass sich nochmal ein Unrechtsstaat oder ein Nazi-Regime
das
benutzen kann. Aber hatten Sie damals schon auch auf dem Schirm, dass man all diese Freiheiten unter Umständen auch dafür benutzen kann, um diese Grundordnung wieder zurückabwickeln?
Da kommt natürlich hier Absatz 2 zum Tragen, wo steht, diese Rechte finden ihre Schranken in den Vorschriften der allgemeinen Gesetze. Ja, also da haben wir es ja und hier oder in dem Recht der persönlichen Ehre, also wo man halt sieht, dass es durchaus rechtliche Grenzen gibt für das, was gesagt wird, ohne dass per Definition die Meinungsfreiheit eingeschränkt ist. Weil es ja eben diesen Straftatbestand der Volksverhetzung gibt, weil es verfassungsfeindliche Symbole gibt, weil diese ganzen Dinge einfach ja erwähnt sind. Das heißt, es gibt ja schon Schutzfunktionen, dass die Demokratie bestimmte Schutzfunktionen aufrufen kann. Und deswegen glaube ich durchaus, dass die das damals auf dem Schirm hatten, dass das umgekehrt wieder ausgenutzt werden kann, weil sie hier ja nicht die völlige Freiheit vermitteln, sondern dass sie sagen, es gibt hier Grenzen.
Und es steckt noch ein ganz interessanter Punkt drin. Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt. Jetzt hat die AfD die letzten Jahre immer darüber gesprochen, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk, das wäre verseucht und die würden zensieren, das würde alles nicht stimmen und arbeiten ja an der Abschaffung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Ist das ein Angriff auf Artikel 5 Absatz 1, die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet, wenn man damit droht, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk abschaffen zu wollen?
Sie würden wahrscheinlich so argumentieren, dass es ja hier um die Gebühren geht und dass ja der Rundfunk, der da heute da ist, die können ja dann privatwirtschaftlich weitermachen. So würden Sie vermutlich argumentieren. Das ist die Hintertür, durch die Sie versuchen, diesen von Ihnen so verhassten öffentlich-rechtlichen Rundfunk abzuschaffen. Ja, ist die Frage, inwiefern Sie damit durchkommen, weil ja auch dieser öffentlich-rechtlich, dieser gebührenfinanzierte Rundfunk seine gesellschaftliche Aufgabe hat. Ob der die gut genug erfüllt, dass da Reformen passieren müssen, über all das können wir sprechen. Aber die Abschaffung, das ist dann schon nochmal ein anderer Schnack.
Und in dem Absatz 2 von Artikel 5, die Rechte finden ihre Schranken in den Vorschriften der allgemeinen Gesetze, den gesetzlichen Bestimmungen zum Schutze der Jugend und in dem Recht der persönlichen Ehre, steckt natürlich auch wieder ein bisschen was von weiter vorne drin, nämlich auch der Schutz der Persönlichkeitsrechte oder der Schutz der Persönlichkeit, der steckt da mit drin.
Ja.
Letzter Punkt wäre.
Nein, darf ich noch eine Sache sagen?
Ja, gerne.
Das ist wirklich nur eine kleine Randbemerkung.
Ja.
Als großer Filmfan und als regelmäßiger Videotheksbesucher seit frühesten Kindertagen, ich habe das ja immer geliebt, die Videothek, ist natürlich gerade, wenn hier steht, eine Zensur findet nicht statt, ist ja gerade der Bereich Film aber früher mehr als heute heiß diskutiert gewesen. Mhm. Weil es gibt ja auch heute noch die FSK, die freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft, wo also die Altersbeschränkungen dann vorgelegt werden für die einzelnen Filme. Und da ist es ja so, dass durchaus sehr, sehr radikal auch Schnittvorlagen gemacht worden sind für Filme. Das heißt also, hier muss man sagen, ist zumindest so mit dem ein oder anderen Füßchen gerade im Bereich Film dann doch schon der Fuß in Richtung Zensur gesetzt worden, was aber immer begründet wurde mit Jugendschutz. Weil man sagte, dass Gewaltverherrlichung und sowas, wenn das rauskommt, auch wenn es ab 18 ist, dass das dennoch irgendwie dann an Kinder geraten könnte und deswegen müsse man bestimmte Schnitte durchführen, weil das dann strafrechtlich relevant ist, was auch immer. Und es gab ja auch zahlreiche Beschlagnahmungen von Filmen, wo man gesagt hat, die dürfen also überhaupt nicht mehr in Deutschland vertrieben werden. Aber das war etwas, wo ich direkt dran denken musste, weil ich da ganz konkret immer auch mit konfrontiert war als Filmfreak, gerade wenn man Horrorfilme mag. Das ist heute zum Glück nicht mehr ganz so drastisch. Also es geht vieles mittlerweile durch, was damals undenkbar gewesen wäre. Aber das war damals ein Thema.
Und deine Haltung dazu ist, das war ein Fehler.
Naja gut, es ist ja nicht nur Zensur, es geht ja auch die Freiheit der Kunst. Also letztlich ist ja dann immer, auch wenn du einen Film, auch wenn du sagst, es ist keine Kunst, wer bewertet das? Wer legt fest, was Kunst ist? Kunst ist. Das ist ja das große Problem, wenn auch die Leute sagen, das ist doch keine Kunst. Ja, aber wer legt denn das fest? Wer legt die Maßstäbe fest?
Ich finde ja spätestens immer dann, wenn irgendjemand sagt, das ist keine Kunst, spätestens dann ist es Kunst.
Ja.
Das ist so eine ganz einfache Basisregel, die man sich merken kann.
Na klar.
Wenn irgendeiner durch die, und das ist keine Satire oder das ist keine Kunst, dann können wir uns sicher sein, das ist Kunst und Satire. Natürlich. In dem Moment, wo es abgesprochen wird, wird es automatisch zu dem.
Und das ist der Grund, warum unser Podcast hier wahrscheinlich auch immer sich auf die Kunstfreiheit berufen kann. Auch
nicht,
wenn ihr da draußen sagt,
das ist doch keine Kunst. Nicht nur kann, sondern auch muss.
Ja.
Ich würde noch ganz kurz auf den Absatz 3 eingehen.
Unbedingt.
Wollen. Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei. Die Freiheit der Lehre entbindet nicht von der Treue zur Verfassung.
Ja, das ist ja auch so ein Punkt, wo dann immer wieder Professoren, Lehrern, was auch immer vorgeworfen wird, wenn sie kritisch umgehen mit Dingen, die verfassungsfeindliche Parteien tun, wo man sagt, ja, ihr müsst doch hier neutral sein oder so. Nee, es gibt eine Treue zur Verfassung, wenn die sich darin ausdrückt, dass man seine Expertise nutzt, um klarzumachen, dass hier ganz klar verstoßen wird, dass hier Maßnahmen stattfinden, um Demokratie zu untergraben, dann muss man das auch als Lehrkraft machen.
Und umgekehrt gilt natürlich auch der Fall, wie bei unserem Lieblingsgeschichtslehrer Björn Höcke.
Ja, wenn er die Pfade der Verfassung verlässt.
Dadurch, dass er den Artikel 1, 2 und 3 nämlich krass missachtet in seinen politischen Äußerungen, er eben ungeeignet ist, als Lehrer zu arbeiten, denn Man merkt bei ihm an seinen Äußerungen, dass er eben nicht von dieser Verfassung überzeugt ist. Denn für ihn sind nicht alle Menschen gleich. Er macht einen Unterschied zwischen Herkunft und Rasse. Und die Menschenwürde ist für ihn eben sehr wohl antastbar.
Damit haben wir es schon mal geklärt. Keine Treue zur Verfassung. Eigentlich liegt der Fall auch da sehr, sehr klar.
Dann haben wir heute die Glaubensfreiheit und Religionsfreiheit geschafft und die Freiheit der Meinung, Kunst und Wissenschaft. Zwei Artikel in einer Sendung. Wenn ihr Feedback für uns habt, dann könnt ihr gerne eine E-Mail schreiben an hallo@grundlosgutelaune.de.
Oder schickt uns eine Sprachnachricht auf www.speakpipe.com/GGL. Speakpipe wie die Sprechpfeife, ich sag's nochmal, falls das irgendwie unklar sein sollte, und GGL für grundlos gute Laune. Und da könnt ihr wie auf den Anrufbeantworter sprechen und das kommt dann bei uns an.
Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns bei einer nächsten Folge von Grundlos Gute Laune Spezial, das Grundgesetz.
Yeah.
Wow. Das war Folge 2 des Grundlos Gute Laune Grundgesetz Spezials mit Tobias Mann und Philipp Simon. Nächste Woche kommt wieder eine reguläre Folge. Bleibt stabil, ihr Restdemokraten.